Ich freue mich mal wieder hier bei euch in Marienheide sein zu dürfen. Vorletzte Woche erst war Willi bei uns in Struxfeld zum Predigtdienst und er erzählte von eurer Taufe, die ja letzte Woche wohl stattgefunden hat. Und ich hoffe, dass auch diese Taufe für euch echt ein Fest war, ein Grund zum Freuen und dass es etwas war, was euch als Gemeinde ermutigen und stärken durfte. Wir als Gemeinde, wir durften am 11. Juli einen Taufgottesdienst an der Bevertalsperre feiern. Ich habe euch auch ein paar Fotos mitgebracht. 5 Gläubige aus unserer Gemeinde haben sich auf das Bekenntnis ihres Glaubens in den Tod von Jesus Christus taufen lassen. Und ich bin so dankbar, dass auch 2 meiner Kinder dabei waren, Niklas und Anna. Ein echtes Vorrecht. Und zugleich war es für uns, dieser Tag, für uns als Familie, eine völlig surreale, eine nicht fassbare Situation. Warum? Eine Stunde bevor wir uns auf dem Weg zur Bevertalsperre gemacht haben, bekamen wir telefonisch die Nachricht von meinem Schwager, dass meine Schwiegermutter ganz plötzlich unerwartet zu Hause in ihrem Bett tot aufgefunden wurde. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, diesen Schock, diese Zerrissenheit, diese Ohnmacht, die wir damals empfunden haben als Familie. Wie soll man jetzt mit so einer Nachricht umgehen? Kann man angesichts so einer Nachricht überhaupt eine Taufe feiern? Was bedeutet das für unsere beiden Kinder, die sich doch taufen lassen wollten? Wie würden Sie diese Nachricht, dass Ihre Oma so plötzlich heimgegangen ist, aufnehmen? Wie würden Sie es verarbeiten? Wie würde das Ihre Entscheidung beeinflussen, vielleicht sich taufen lassen zu wollen? Und ich staune heute immer noch und ich bin echt so dankbar, dass unsere beiden Kinder dass sie fest bei ihrem Entschluss geblieben sind. Gerade jetzt so haben sie das beide gesagt, als sie ja diese Entscheidung trotz des Schocks, trotz der Trauer an der Taufe festzuhalten. Und so drückten sie das auch in ihrem persönlichen Taufbekenntnis an der Bewa aus. Und wir haben einen unglaublich intensiven Taufgottesdienst erlebt, der in seiner Stimmung, der in seiner Art so anders war und doch so gesegnet und so berührend. Freude und Trauer, nie rückten sie so eng zusammen und nirgendwo passten sie so gut zusammen wie bei diesem Taufgottesdienst. Geliebte Menschen werden uns durch den Tod genommen, manchmal mit Vorbereitungszeit, manchmal plötzlich und ohne Vorwarnung. Das kam auch schon in dem einen oder anderen Lied, was wir heute Morgen hier gehört haben, zum Ausdruck. Und auch vor nicht allzu langer Zeit habt ihr Willis Mutter, so hast du es uns erzählt, vor 2 Wochen in der Gemeinde, auch sie habt ihr oder vielmehr ihre Hülle zu Grabe getragen. Wenn wir uns in unserer Welt umschauen, dann sehen wir leider den Tod überall. Erdbeben, Überschwemmungen, Feuer, die ganzen Flüchtlinge, die sich am Flughafen von Kabul drängen. Und nicht zuletzt gehört die Zahl der an oder mit Coronavirus Gestorbenen, er gehört mittlerweile, ja, leider in jede Nachrichtensendung. Und wir sehen die Sorge um Gesundheit, um Sicherheit und die Todesgefahr. Sie ist den Menschen weltweit so deutlich vor Augen wie seit 70 Jahren nicht mehr. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus kurz vor seiner Rückkehr in den Himmel. Und ich glaube tatsächlich, es gibt in dieser Welt, es gibt so vieles in unserer Welt, was uns aktuell Angst macht oder was uns auch zukünftig noch Angst machen wird. Und wisst ihr was? Jesus, er wusste das. Und deswegen fügt er dieser Feststellung sofort eine Verheißung zu. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Oder mit anderen Worten, und das ist heute Morgen auch so oft angeklungen, ich bin treu. Und zu diesem Überwinden gehört auch die Macht über den Tod. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ein Vers, der oft bei Beerdigungen gelesen wird, aber warum immer nur da? Diese Verheißung ist doch ein Trost für das Hier und Jetzt, für das Leben. Und darum möchte ich insbesondere vor dem, was auch aktuell uns berührt und was in unserem Land auch passiert, ich möchte gerne über diesen Vers und über den zugehörigen Bibeltext sprechen, auch den wir eben schon gehört und auch gesehen haben. Und ich wünsche mir, dass euch dieser Text neu froh macht und dass er und dass die Botschaft uns Hoffnung gibt und dass wir uns an dieser Wahrheit festhalten können, wenn uns Lebensangst befällt oder wenn einer unserer Lieben oder wir selbst einmal auf dem Sterbebett liegen. Erst im Sommer 2020, also vor einem Jahr, musste ich am Sterbebett meines Schwiegervaters stehen. Und wenn ich so zurückblicke, ist es so surreal, wie unterschiedlich der Heimgang meines Schwiegervaters und der meiner Schwiegermutter war. Der Tod meines Schwiegervaters ging eine 3-jährige Krebserkrankung voraus, eine Leidenszeit. Und irgendwie wusste man, was auf einen zukam. Man musste sich auf den Tag vorbereiten. Aber bei meiner Schwiegermutter keine Vorbereitungszeit, keine Vorwarnung. Aber so oder so, ich glaube, von einem lieben Menschen Abschied zu nehmen, ist so schwer. Natürlich, oft, wie bei meinem Schwiegerpapa, ist es eine Erlösung von Leid und von Schmerz. Und natürlich haben wir den Glauben, dass es demjenigen jetzt besser geht und dass er sich jetzt in Gottes Herrlichkeit befindet, und wir ihn dort wissen dürfen, wenn er an Jesus geglaubt hat. Aber da kann man noch so viel von der Erlösung von Schmerz und Leid sprechen, dieses Loslassen, dieses Abschied nehmen, es zerreißt einen innerlich. In 1. Korinther 15, 26 lesen wir, da steht, der letzte große Feind ist der Tod. Ja, und dieser Feind ist stark, ja, und er macht Angst. Tod bedeutet Trennung. Eine Verbindung wird unterbrochen und oft verändert sich danach das ganze Leben. Kann man sich auf so etwas überhaupt in aller Gänze vorbereiten? Kann man im Vorfeld überhaupt genügend Zeit haben, sich für den Todestag oder auf den Todestag eines geliebten Menschen vorzubereiten? Ich bin der festen Überzeugung, das kann man nicht. Bevor ich auf die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus eingehe, möchte ich noch 2 Verse aus dem 10. Kapitel lesen, denn Jesus gibt hier einen starken Hinweis auf das, was sich kurze Zeit später in Kapitel 11 ereignen wird. Und das sind die Verse 17 und 18. Da sagt er, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es neu zu empfangen. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus spricht hier von seiner Macht über Leben und Tod. In erster Linie geht es zwar hier um seinen eigenen, freiwilligen Kreuzestod, aber seine Gottessohnschaft schließt auch die Macht über das Leben und Sterben der Menschen ein. Als ich mir die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus so durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, diese ganze Story, diese ganze Geschichte ist voller Missverständnisse. Die Jünger, Martha, Maria, die Trauergäste und selbst die Priester und die Pharisäer. Irgendwie alle hören, was Jesus sagt, aber irgendwie ziehen alle zunächst die falschen Schlüsse daraus. Es scheint so, als würde niemand Jesus richtig zuhören. Weil hätten die Jünger auch richtig hingehört, was Jesus sagt, als ihnen die Nachricht von Lazarus schwerer Erkrankung zugetragen wurde, dann hätten sie, glaube ich, ein Happy End bereits vorausahnen können. Erinnern wir uns, was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Paar Verse später, Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wow. Tja, aber hätten doch Martha und Maria diese Sätze schon hören können, als sie am Bett ihres todkranken Bruders stehen und dabei zusehen müssen, wie er stirbt. Und dann seine Beerdigung. Und die Realität, dass die beiden alleinstehenden Schwestern nun ohne Versorger, ohne Schutz dastehen. Wenn ein Mensch stirbt, den man liebte, dann zerbricht die Welt, die man miteinander geteilt hat. Und Martha kommt und sie konfrontiert Jesus mit ihrem Schmerz und dem Verlust. Wisst ihr, was der Name Lazarus bedeutet? Er bedeutet, dem der Herr hilft. Dem der Herr hilft. Martha und Maria, sie stehen vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens, den die Verheißung, die buchstäblich in ihrem Haus mit ihnen gelebt hat, hat sich nicht erfüllt. Herr, seine Hilfe kam zu spät. Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber wir sehen, dass zugleich folgt ihrer Anklage auch ein Beweis ihres Glaubens. Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn auch bittest. Ich weiß nicht genau, welche Erwartung Martha damit verknüpft hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich eine Totenauferstehung in Betracht gezogen hat. Weil sonst hätte sie wahrscheinlich kaum versucht zu intervenieren, als Jesus fordert, dass man diesen Stein vor dem Grabeingang wegrollen sollte. Aber wir sehen auch in diesem Bekenntnis, Maria wusste es ganz tief in ihrem Inneren, Jesus kann uns helfen. Mit ihm schaffen wir es irgendwie. Und vielleicht habt ihr selbst auch schon mal so eine Situation erlebt. So eine Situation, eine Grenzerfahrung, Ereignisse, die uns so überwältigen, dass uns nur noch ein Herr, ich kann nicht mehr, über die Lippen kommt. Herr, rette mich. Momente, in denen wir einfach nicht wissen, was wir beten sollen. Ich finde es so tröstlich, dass Gott auch solche unkonkreten Hilferufe hört. Er macht vielleicht nicht immer alles rückgängig, wie bei der Auferweckung des Lazarus. Und er nimmt dann den Verlust, den Schmerz und er nimmt die Konsequenzen wieder weg. Das macht er nicht immer. Aber er hilft durch. Er hilft durch. Glaube rettet und ein Gebet um Rettung erhört Gott immer. Die Auferstehung von den Toten, das war jetzt für die Juden nichts Fremdes. Und dementsprechend reagiert Martha auch, als Jesus zu ihr sagt, dein Bruder wird auferstehen. Martha dachte sofort an die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, also beim Endgericht. Also sie hatte einen Blick in die Zukunft. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, der die geistliche Wiedergeburt erlebt hat, dann darf dies ein in die Zukunft gerichteter Trost sein, auf jeden Fall. Aber oft ist dies nur ein schwacher Trost in der Gegenwart. Doch Jesus, er verweist nicht auf die Zukunft, nicht nur. Ich bin die Auferstehung und bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus geht es um das Heute. Er ist hier, er ist jetzt da. Und er verbindet Gegenwart und Zukunft in diesem Vers. Und dieser Vers, ich glaube, es lohnt sich, den noch etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Gemäß Hebräer 9,27 ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist Fakt. Und nur Gott bestimmt diesen Zeitpunkt. Nicht das Covid-19-Virus oder ein tödlicher Autounfall. Es ist Gottes Sache. Es ist sein Plan für mein Leben. Der Tod ist eine Folge des Sündenfalls im Garten Eden. Aber kann das überhaupt noch Gültigkeit haben für Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben und die ja gemäß 2. Korinther 5, Vers 17 eine neue Schöpfung geworden sind? Was haben die denn noch mit dem Tod zu tun? Ja, auch denen, die eine neue Schöpfung geworden sind, auch denen bleibt der Tod nicht erspart. Der alte, irdische, in Sünde geborene Körper, in dem wir leben, der ist nun mal nicht für den Himmel tauglich. Und deswegen muss dieser Körper sterben. Und wenn wir in einem offenen Grab stehen, dann liegt dort unten nur eine leere Hülle. Denn das, was diesen Menschen ausgemacht hat, wer und was er für uns war, das ist bereits nicht mehr da. Ja, auch Christen müssen sterben. Aber der Tod ist nur eine Zwischenstation zur Auferstehung zum ewigen Leben. Das galt für die Gläubigen des Alten Testamentes. Das galt auch für Lazarus. Und das gilt bis heute für alle, die eine Bekehrung, die Wiedergeburt erlebt haben. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wie jetzt? Plötzlich muss man jetzt doch nicht mehr sterben? Das klingt zunächst irgendwie wie ein Widerspruch. Aber Jesus, er spricht hier von der geistlichen Dimension, die durch Christus neugeborene Schöpfung von Geist und Seele wird in der Tat niemals sterben. Denn im Gegensatz zum irdischen Körper sind die bereits für den Himmel tauglich. Und dann kommt noch ein Satz, und die Erfahrung habe ich gemacht, die ganz oft bei Beerdigungen weggelassen wird. Obwohl es doch, wie ich finde, der alles entscheidende Satz ist. Glaubst du das? Es geht die ganze Zeit um Glauben. Denn der Glaube macht den großen Unterschied. Oder wie bei dem so oft zitierten schlauen Satz, Christen sind nicht besser, aber sind besser dran. Und Martha macht, worauf es ankommt. Und ich finde das so schön. Sie glaubt. Und das äußert sie auch. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Man bekommt den Eindruck, dass Maria unter dem Tod ihres Bruders noch mehr bedeutend mehr litt als Martha. Sie ging nicht Jesus wie ihre Schwester entgegen und irgendwo, es entsteht auch kein Gespräch zwischen Maria und Jesus, so wie es bei Martha gewesen ist. Und doch, und das spricht die Bibel von, und doch muss Maria auch ihre Anklage vorbringen. Jesus, du warst nicht da, als wir dich gebraucht hätten. Und jetzt ist es zu spät. Der kürzeste Vers in der Bibel besteht aus zwei Worten. Jesus weinte. Und dieser Vers kommt hier in dieser Geschichte vor. Und die Menschen, die damals am Grab von Lazarus dabei waren, sie deuteten die Tränen von Jesus als ein Zeichen seiner Trauer über den Verlust seines Freundes Lazarus. Aber dem war nicht so, denn Jesus wusste ja bereits zu diesem Zeitpunkt, dass er Lazarus gleich auferwecken würde. Also warum weint Jesus da? Wenn man in den griechischen Grundtext schaut, dann finden wir in Vers 33, wo davon die Rede ist, dass die Trauergäste auch weinen und wehklagen. Dort findet man ein anderes griechisches Wort als in Vers 35, wo davon die Rede ist, dass Jesus weinte. Jesus schließt sich also nicht der Trauer wegen des Verlustes von Lazarus an, sondern seine innerliche Bestürzung, seine tiefe Traurigkeit war auf etwas anderes gerichtet. Warum? Worum ging es ihm da? Was bewegte ihn? Ich glaube, in diesem Moment erschüttert Jesus die Folgen und die Macht von Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jesus war damals im Garten Eden mit dabei, als Gott zu Adam sagt, an dem Tag, an dem du von dem Baum der Erkenntnis isst, wirst du sterben. Also mit der Abkehr des Menschen von Gott fing alles Leid auf dieser Welt an. Schmerz, Tränen, Verzweiflung, Angst, Trennung, Tod. Sünde zerstört den Menschen. Das ist das, was Jesus die Tränen in die Augen treibt. Aber ich denke, gleichzeitig ist es wahrscheinlich so, dass es ihn umso mehr darin bestärkt, den Willen des Vaters zu tun, gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz, damit eine zerbrochene Welt wieder geheilt werden kann. Paulus beschreibt in 1. Korinther 15 diese zerstörerische Macht der Sünde so treffend. Dort sagt er, die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Das ist eine Realität, das ist eine Tatsache, der wir uns gegenüberstehen. Aber, und das finde ich so schön, dieser Vers ist eingebettet in einen Triumphruf, in einen Ruf des Siegs. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist nun deine Macht? Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Wer von euch hat noch die Jahreslosung 2020 im Kopf? Es ist der Vers aus Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich finde, irgendwie klingt das so ein bisschen schizophren. Glaube ich nun oder habe ich Unglauben? Beides zusammen geht doch irgendwie nicht. Oder vielleicht doch? Ich denke, dieser Vers spiegelt sehr gut Martha wider. Ja, sie glaubt, dass Jesus der Messias ist. Das hat sie auch klar bezeugt. Aber zugleich ist da noch dieser Unglauben. Unglauben, dass Jesus das Unmögliche möglich macht. Und so schreitet sie natürlich ein, als Jesus dazu auffordert, das Grab von Lazarus zu öffnen. Selbst für heutige Verhältnisse ist das, denke ich, ein absolutes No-Go. Jesus und der Vater sind eins, hat Jesus in Johannes 10 gesagt. Und genau das spiegelt sich auch in seinem Gebet wider. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus macht hier deutlich, die Auferweckung, die geschah nicht als Wiedergutmachung, weil er zu spät gekommen war. Und es ging ihm auch nicht darum, Martha und Maria ihrem Bruder als Beschützer und Bruder wiederzugeben. Und bei der Auferweckung ging es Jesus auch nicht darum, dass es Jesus einfach nicht ertragen konnte, dass seine Freunde so viel Schmerz und Trauer erfahren mussten. Warum hat Jesus Lazarus wieder auferweckt? Es ging nur darum, seine Gottessohnschaft zu bezeugen, als Beweis, dass Jesus der Messias ist. Und dass er deshalb auch die Macht hat, Leben zu nehmen und Leben zu geben. Und was noch viel wichtiger ist, dass der Messias sich opfert und sein Leben lässt, um Menschen für Gott zurückzugewinnen. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Wir lesen in den nächsten Versen, dass viele von denen, die dabei waren, an Jesus glaubten. Die Priester und Pharisäer jedoch, sie glaubten nicht. Und doch spricht der hohe Priester Kaiphas unbewusst eine Prophetie aus. Für euch alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht. Wie recht hatte er damit? Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wie oft ist dieser Vers schon an offenen Gräbern verlesen worden? Für die, die im Grab liegen, stellt sich diese Frage nicht mehr, denn diese Frage kann und muss man zu Lebzeiten beantworten. Glaubst du das? Diese Frage möchte ich dir heute Morgen auch stellen, denn es ist die alles entscheidende Frage. Und geh heute hier nicht aus diesem Gemeindesaal und beende nicht gleich diesen Livestream, ohne diese Frage für dich geklärt zu haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Denn er ist die Auferstehung und das Leben. Wenn du an ihn glaubst, wirst du leben, auch wenn du stirbst. Glaubst du das? Wenn ja, dann ist die Ewigkeit dein Zuhause. Und ich freue mich, dass wir dieses Lied jetzt hören.